Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Nur eine schlechte. Es gibt keine gute im Schlepptau. Also, wenn Sie bereit sind. Es läuft nicht so gut mit der Bildung in Deutschland. Ja, okay, das kennen Sie natürlich schon, aber wir müssen trotzdem drüber sprechen. In diesem Fall macht die Wibben-Stiftung Bildung aufmerksam darauf. Sie hat aus Zahlen in Nordrhein-Westfalen herausgearbeitet, dass Schulen in Gegenden, in denen mehr ärmere Menschen, mehr benachteiligte Menschen leben, also in sogenannten Brennpunkten, dass an diesen Schulen Mindeststandards nicht erreicht werden. Also Lesen, Schreiben, Rechnen läuft da schlechter als in Gegenden, wo es den Menschen besser geht. Das verwundert vielleicht nicht unbedingt, was so Voraussetzungen angeht, aber die Frage ist natürlich trotzdem, warum passiert offenbar nicht das Richtige dagegen? Wir sprechen darüber mit Michael Becker-Morzek, er ist Sprachwissenschaftler von der Universität Köln. Hallo.
Grüße Sie.
Herr Becker-Morzek, es klingt natürlich erstmal so einfach. Brennpunktschulen. Da gibt es viele Kinder aus Familien, in denen zum Beispiel nicht Deutsch gesprochen wird und dann fällt es auch in der Schule schwer. Das klingt so nach einer einfachen Antwort. Ist es so einfach, aber auch so falsch?
Es ist nicht so einfach und es ist aber trotzdem auch nicht so falsch. Es gibt mindestens zwei Gründe, warum Kinder mit schlechteren sprachlichen Voraussetzungen in die Schule kommen. Das eine ist der sozioökonomische Status der Eltern, also welches Einkommen haben sie zur Verfügung, welche Ausbildung haben sie. Und das andere ist der Migrationshintergrund und das fällt manchmal oder ganz häufig zusammen. Das heißt, wir haben ganz häufig, dass Familien mit einer Migrationsgeschichte gleichzeitig auch sozioökonomisch schlechter gestellt sind. Und da von diesen Kindern wissen wir eigentlich seit 20 Jahren, seit PISA 2000, dass die in der Schule nicht so gut lesen, schreiben und rechnen können wie andere Kinder.
Und das Schöne in diesem Land ist ja, dass es eine Schulpflicht gibt und dann denkt man sich, es ist doch gut, dass gerade diese Kinder dann in der Schule die Möglichkeit haben, das zu lernen. Also wo hakt es da eigentlich?
Vielleicht muss man einmal zurückschauen, wo das herkommt. Wir wissen aus anderen Studien, dass diese Kinder zum Beispiel zu Hause viel, viel weniger Input bekommen von ihren Eltern. Bis zum dritten Lebensjahr hören Kinder aus benachteiligten Familien 30 Millionen Wörter weniger als Kinder aus privilegierten Familien. Und sie werden auch weniger unterstützt in ihren sprachlichen Bemühungen. Und damit kommen sie schon mit Nachteilen in die Kita. Und auch da bleiben viele Chancen ungenutzt liegen, diese Kinder zu fördern. Und wenn sie dann in die Schule kommen, dann fängt es natürlich beim Lesen und Schreiben an, dass sie sich da auch schwerer tun, sozusagen von den Wörtern zu abstrahieren und nicht nur den Inhalt in den Blick zu nehmen, sondern auch die lautliche Form.
Die Antwort, die Wibben-Stiftung Bildung, die diese Zahlen jetzt, ja, man muss ja fast sagen, wieder einmal in die Öffentlichkeit gebracht hat, die klingt eigentlich sehr logisch und ich war ein bisschen überrascht, dass das offensichtlich nicht passiert. Da heißt es im Prinzip, wir müssen jetzt anfangen, genau diesen Schulen, wo diese Kinder sind, mehr Geld zu geben, mehr in der Verteilung quasi zuzusprechen, damit die mehr Personal, mehr Power haben, um eben da zu fördern und da voranzukommen. Warum passiert das eigentlich nicht?
Naja, man kann nicht sagen, dass es nicht passiert. Hamburg zum Beispiel hat einen Sozialindex und behandelt Ungleiches ungleich, soll heißen, dort bekommen Schulen, die in solchen Brennpunkten liegen, deutlich mehr Personalmittel. Sie bekommen auch andere Mittel mehr. Und Hamburg hat aber auch, und das ist der zweite Punkt, Geld alleine hilft da nicht weiter, wenn man mit dem gleichen Geld, mit mehr Geld das Gleiche macht wie vorher. Hamburg hat zum Beispiel eine gezielte Leseförderung im Rahmen von bis 2015 eingesetzt. Ein Leseband, mit dem es gelingt, auch Kinder aus stark benachteiligten Familien so weit zu bringen, dass sie durchschnittliche Leseleistungen bringen, mit der Leistung sie dann auch im Unterricht weiterkommen.
Also etwas, was jenseits des Geldes funktioniert, das müssen Sie uns ein bisschen erklären. Was ist ein Leseband, das Leseband in Hamburg?
Was dahinter steckt, ist, dass an diesen Schulen man sich darauf verständigt hat, dass jeden Tag 20 Minuten eingeleitet und ausgeleitet durch einen Gong 20 Minuten Lesezeit zur Verfügung gestellt werden, in der wissenschaftlich erprobte Lesemethoden eingesetzt werden und das vom zweiten Schuljahr bis zum vierten Schuljahr. Die Schulen bekommen 1.000 Euro Geld für Bücher, damit sie Lesematerial haben. Sie werden vom Landesinstitut, vom Pädagogischen Landesinstitut in Hamburg dabei unterstützt, die Kinder regelmäßig auch im Lesen zu testen. Das ist ganz wichtig, damit auch die Fortschritte, und sie machen alle Fortschritte, dokumentiert sind. Sowohl die Kinder merken, dass sie besser werden, aber auch die Lehrpersonen merken, dass sie besser werden. Und sie brauchen Beratung und Unterstützung, wenn es mal nicht rund läuft, wenn Übungen nicht funktionieren. Dann braucht es Beratung durch die Landesinstitute, damit so ein ganzes Kollegium sich auf den Weg macht.
20 Minuten jeden Tag klingt jetzt auch nicht so nach Raketenwissenschaft und wir müssen alles umstellen, sondern eigentlich einem relativ einfachen Konzept. Jetzt ist es ja vermutlich so, dass sich auf der Kultusministerkonferenz eben die zuständigen Menschen auch durchaus austauschen über Dinge, die funktionieren und Dinge, die nicht funktionieren. Gerade morgen ist wieder so ein Treffen, die Amtschefkonferenz innerhalb der Kultusministerkonferenz, wo man sich austauscht. Warum werden dann solche guten, funktionierenden Geschichten wie diese vom Leseband in Hamburg offensichtlich aber nicht einfach schnell genug kopiert?
Sie werden kopiert. Also es sind mehrere Länder, unter anderem Baden-Württemberg, es ist Brandenburg, es ist Nordrhein-Westfalen, die diese Idee jetzt übernehmen. Aber es ist auch nicht so trivial, eine Idee, die in einem Stadtstaat funktioniert, mit einer überschaubaren Struktur in so ein Flächenland wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo allein 4.500 Grundschulen sind. Das sind erhebliche Mittel, die sie da brauchen, um zum Beispiel, wenn man nur die Hälfte der Schulen, die in Brennpunkten liegen, in Nordrhein-Westfalen fortbilden will, dann sind das pro Schule, wenn das 2 Personen sind, müssen sie 4.500 Personen fortbilden. Das will organisiert sein, das geht nicht von einem Schuljahr aufs nächste, aber die Länder fangen an und ich bin ganz zuversichtlich, und wir haben es ja auch in dem Gutachten, in unserem Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz den Ländern empfohlen, genau diese Dinge einzusetzen, damit die stark benachteiligten Kinder besser lesen und schreiben lernen.
Also ein bisschen Zuversicht bei Ihnen jetzt hier am Schluss, fast am Schluss. Ich würde da natürlich gerne noch wissen, wie lange brauchen wir noch, bis dieser Optimismus fruchtet?
Wir haben in verschiedenen Gesprächen gesagt, wenn man sich die nächste Dekade vornimmt, also die nächsten 10 Jahre, wäre es ein schöner Erfolg, wenn wir den Anteil der Kinder, die die Mindeststandards verfehlen, mindestens halbieren könnten. Mhm. Das wäre schön, und dafür verlangt es oder dafür braucht es aber auch einen Konsens, hier jetzt einen Schwerpunkt zu setzen und zu sagen, erst wenn solche Leseförderprogramme umgesetzt sind, dann könnt ihr andere Dinge machen, die auch wichtig sind. Denn ohne Lesen, Schreiben und Rechnen funktionieren auch alle anderen Bildungsziele und Inhalte nicht.
Michael Becker-Mrozek sagt das, Sprachwissenschaftler von der Universität Köln. Ich danke Ihnen für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch.